Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2019, Folge 36. Aufschwung am Ende. Von Jan Boris Vinzenburg aus Stern Nummer 38 vom 12.09.2019. Gelesen von Alexander Gamnitzer. Die Wirtschaft schrumpft. Die Sorgen um Job und Wohlstand wachsen. Wo schlägt die Krise zu? Und wo nicht? Eine Suche nach Wegen in der Gefahr. Hündin Lina wartet in ihrem Körbchen darauf, dass Frank Hildebrand mit ihr spielt, Stöckchen wirft, über die Wiese tobt. Doch dem Betriebsratsvorsitzenden im Luckenwalder Werk des Automobilzulieferers Schäffler ist nicht danach. Er sagt, beim Blick in die Zukunft dominiert vor allem ein Gefühl: Angst. Hildebrand ist zuständig für fast 500 Kollegen, und denen geht es nicht gut. Immer näher kommt die Krise. Die ganz kleinen Werke sind schon zu, sagt Hildebrand. Als nächstes wären wir an der Reihe. Er greift nach einer seiner polnischen Pall Mall-Zigaretten. Ich will nicht von Endzeitstimmung reden, aber wir spüren alle, die Zeiten sind schwer. Frank Hildebrand ist ein Arbeitertyp. An diesem sonnigen Tag sitzt er im Garten seines gepflegten Einfamilienhauses. Er hat 1978 Elektriker gelernt, im Welslagerwerk Willi Sägebrecht hier in Luckenwalde. Im Wendechaos musste er kurz in einer Papptellerfabrik arbeiten, bevor er wieder in der Industrie unterkam, bei Schäffler. Er hat sich hochgearbeitet, etwas aufgebaut, Verantwortung übernommen für die Kollegen, für die ganze Region. Es lief gut. Doch jetzt ist das Erreichte in Gefahr. Ich hoffe sehr auf die Verantwortung der Geschäftsführung, macht er sich Mut. Wir sind das letzte Schäfflerwerk in Ostdeutschland und außerdem der größte Arbeitgeber in Luckenwalde nach der Kreisverwaltung. So wie Frank Hildebrand machen sich viele Sorgen um ihre Zukunft. Nach beinahe 10 Jahren Aufschwung ist ein fast vergessener Begriff wieder da. Rezession. What goes up must come down. Das uralte englische Sprichwort beschreibt das Gefühl ziemlich treffend. Nach all den guten Zahlen vom Arbeitsmarkt, den satten Lohnerhöhungen, den sprudelnden Steuereinnahmen ist reichlich Platz für Verlustängste. Kommt jetzt eine Krise wie 2008, als die ganze Welt stillzustehen schien? Längst haben die Sorgen ein reales Fundament. Im Juli gingen die Auftragseingänge der deutschen Industrie um 2,7% zurück. Der Export sank sogar um fast 8%. Über 50 deutsche Konzerne haben in den vergangenen Monaten Gewinnwarnungen ausgegeben. Es läuft bei ihnen schlechter als erwartet. Es werden Werke geschlossen oder Belegschaften zusammengestrichen. Bei Volkswagen stehen in den kommenden Monaten weitere 7.000 Jobs zur Disposition. Bei BASF sind es 6.000, bei der Deutschen Bank sogar 18.000, die meisten davon in Deutschland. Fast täglich dominieren Krisenmeldungen die Schlagzeilen. Mal ist es das Brexit-Chaos, an einem anderen Tag drohende Strafzölle auf Autoexporte, dann sorgt der Handelskrieg zwischen den USA und China für Verwerfungen, oder es geht um bewaffnete Konflikte, etwa am Persischen Golf oder in der Ukraine. All das belastet auch immer die wirtschaftliche Entwicklung der Welt und damit auch der Exportnation Deutschland. Dazu kommen tiefgreifende technologische Veränderungen, die Althergebrachtes obsolet und einstige Weltkonzerne zu Sanierungsfällen machen können. Die ganze Welt scheint in Aufruhr. Und Deutschland ist eher Spielball als Player auf internationaler Bühne. Wohl nie zuvor war die ökonomische Gemengelage so schwierig einzuschätzen wie heute. Das erlebt auch Frank Hildebrand. Eigentlich müsste es doch so sein. Wir stellen ein Produkt her, das verkauft sich oder es verkauft sich nicht, sagt er. Die Gleichung ist heute aber schon lange nicht mehr so einfach. Wir sind von so vielen äußeren Faktoren abhängig. Politik, Umwelt, China, Trump. Hildebrand und seine Kollegen stellen Motorenteile her. Verbrennungsmotoren gelten aber nicht mehr als Technologie mit Zukunft, in die Unternehmen noch viel investieren. Gleichzeitig bricht der Absatz ein, weil Käufer in wirtschaftlich angespannten Zeiten vorsichtiger werden. Und dann sind da noch die drohenden Exportzölle auf Autos. Die Konzernführung hat natürlich auch keine Ahnung, wohin die Reise geht. Elektro? Wasserstoff? Was passiert mit dem Diesel? Sagt Hildebrand leicht resigniert. Trotzdem handelt die Branche. Konkurrent Continental hat gerade die Gewinnprognose korrigiert. Bosch will Stellen abbauen und der Gewinn von Schaeffler ist im zweiten Quartal um die Hälfte eingebrochen. Die Geschäftsführung hat angekündigt, 4 Werke zu schließen und etwa 700 Stellen in Deutschland abzubauen. Die Konzernführung nennt das Programm Race. Eigentlich kein Wunder, dass in Luckenwalde die Angst vor diesem Rennen wächst. Aber ist das schon die richtige Krise oder bloß ein Branchenproblem? In einem hellen Raum mit Blick auf die Kieler Förde sitzt an einem Donnerstag Ende August eine Gruppe Wirtschaftswissenschaftler und macht sich genau darüber Gedanken. Draußen ist es noch warm und einige tragen kurze Hosen. Vor dem Fenster ziehen die Fähren nach Oslo und Göteborg vorbei, vollgeladen mit Urlaubern, aber auch Maschinen und Autos für den skandinavischen Markt. Heile Welt. Übers Wasser sieht man die Reste der einst stolzen Kieler Werftindustrie, ein eher trüber Anblick. An diesem Vormittag kommt hier auf den Tisch, was die globale Ökonomie in den kommenden Monaten beeinflussen könnte. Die Konjunkturforscher des Instituts für Weltwirtschaft, IFW, in Kiel, treffen sich zum ersten Mal, um ihre Herbstprognose zu erstellen, die Mitte September erscheinen wird. Es ist eine der wichtigsten Ökonomengruppen des Landes und ihre Einschätzung wird von Wirtschaft und Politik sehr ernst genommen. Sie bewegt Märkte. Sie soll sagen, ob eine Krise kommt und wie schlimm sie wird. Zumindest denken das viele. Wir machen auch Prognosen, von denen wir hoffen, dass sie so nie eintreten, widerspricht Professor Stefan Kotz, der Leiter des IFW-Prognosezentrums. Und zwar, wenn sie die Politik rechtzeitig zum Gegensteuern anregen. Gemeinsam begeben sich die Forscher in ihrer ersten informellen Runde auf die Suche nach der wirtschaftlichen Wahrheit. Und die ist schwerer als gedacht, denn die Daten sind diesmal ziemlich widersprüchlich. Und Ökonomie ist keine Naturwissenschaft mit Gesetzen, die einmal bewiesen immer gültig sind. Die Welt ist seit der letzten Krise von 2008 eine andere geworden, sagt Professor Jens Beusen-Hogrefe, der Stellvertreter von Kotz, zuständig für die öffentlichen Finanzen. Alte Gewissheiten sind weg. Damals waren Zinsen unter Null bei gleichzeitiger geringer Inflation einfach nicht vorstellbar. Heute können sich der Staat und sogar einige Unternehmen wie Siemens Geld auf den Kapitalmärkten leihen, mit dem Versprechen, in ein paar Jahren etwas weniger wieder zurückzuzahlen. Was irre klingt, macht Sinn für denjenigen, der an den Niedergang glaubt und sein Geld möglichst sicher wissen will. Die Zeiten, in denen Marius Müller-Westernhagen singen konnte, »Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt aus in bar«, sind eben seit der Finanzkrise vorbei. Wenigstens die Bundesrepublik, so der Glaube mancher Anleger, bleibt zahlungsfähig. Und wenn Siemens pleite geht, dann ist eh alles egal. Solche Negativzinsen sind ein schlechtes Zeichen und sie wirbeln die Prognosemodelle der Forscher gehörig durcheinander. Auch eine weitere Institution, von den Forschern ehrfürchtig das Amt genannt, bietet wenig Hilfe. Denn nicht einmal die Zahlen, auf die sich die Forscher in ihrer Prognose vor 3 Monaten noch bezogen haben, sind sicher. Das Statistische Bundesamt hat seine Daten für das vergangene Jahr korrigiert, stellt Stefan Kotz gleich zu Beginn der Runde nüchtern fest. Wir wissen jetzt, der Abschwung hat schon Anfang 2018 eingesetzt. Seitdem schwächelt die Wirtschaftsleistung oder geht sogar leicht zurück. Das war eine Überraschung. Die Lohnkosten sind in den vergangenen Jahren kräftiger gestiegen, als bisher bekannt war, ergänzt Dominik Groll, der Arbeitsmarktexperte im Team. Konkret heißt das, unser Bruttoinlandsprodukt, BIP, der Wert aller in Deutschland produzierten Waren und Dienstleistungen, stagniert seit Ende 2017 mehr oder weniger. Mal ging das BIP in einem Quartal etwas hoch, dann wieder runter. Fällt es zwei Quartale hintereinander, spricht man von einer Rezession. Und genau die könnte Ende September erklärt werden, wenn die Zahlen für das dritte Quartal vorliegen. Einen Anstieg erwartet hier kaum einer. Wir hatten einen langgestreckten Aufschwung, der allmählich zu einer Überhitzung geführt hat, erklärt Stefan Kotz in seiner ersten Analyse. Jetzt haben wir mit der Abkühlungsphase den ersten Teil des Abschwungs hinter uns. Wichtiger als Quartalszuwächse sind die Kapazitätsauslastungen der Unternehmen. Zu wenig ist nicht gut, zu viel aber auch nicht. Die Überauslastung geht seit 1,5 Jahren zurück und hat sich jetzt im Schnitt normalisiert. Allerdings bieten die Branchen kein einheitliches Bild. Mit ausgelasteten Kapazitäten kennt Trockenbauer Jan Nöhre aus Bergisch Gladbach sich aus. Ganz ehrlich, manchmal schiebe ich E-Mails mit Anfragen einfach weg, sagt er. Der Grund ist der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften nach dem langen Boom. Der Arbeitsmarkt ist gerade in der zyklischen und körperlich herausfordernden Baubranche leergefegt. Das verhindert Wachstum. Eine Expansion ist automatisch geblockt, weil es keine Leute mehr gibt, die ins Unternehmen kommen wollen, sagt Nöhre. Bislang ist nur die klassische Industrie vom Rückgang bei Auslastung und Bestellungen betroffen, sagt Klaus-Jürgen Gern in die Kieler Runde. Die Frage ist, bleibt das so? Er ist beim IFW zuständig für die internationalen Entwicklungen oder besser Verwicklungen angesichts der vielen Populisten und Diktatoren, die momentan den Welthandel erschweren. Twitter-Nachrichten sind plötzlich ökonomische Einflussgrößen, sagt sein Kollege Beusen-Hogrefe. Die Halbwertszeit der auf einen Mix aus Drohgebärden und Selbstdarstellung angelegten Tweets eines Donald Trump ist für uns Prognostiker ein ganz neues Arbeitsfeld. Die Prognosen der Forscher entfernen sich damit ein gutes Stück von den Zahlen und Daten, mit denen sie sonst umgehen. Etwas Unberechenbares steckt im kommenden Abschwung. Wir werden den Übergang zur Rezession erleben, stellt Beusen-Hogrefe fest. Eine tiefe Rezession, die für viele Menschen dramatisch spürbar wäre, sehen wir nicht. Es deutet mehr auf eine ausgeprägte Schwäche hin, denn auf einen Absturz der Konjunktur. Doch gerade in Unternehmen gibt es die Tendenz, mögliche Krisen vorwegzunehmen und sich immer auch auf das Schlimmste einzustellen. Wie die Prepper, die sich Bunker im Garten graben und Vorräte für die Apokalypse und den Angriff der Zombies horten, so präparieren Manager ihre Firmen gern frühzeitig. Auch das verstärkt die Krisenstimmung, ist fast schon eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Hüseyin Öncü erlebt so etwas gerade. Er ist stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei der württembergischen Metallwarenfabrik WMF in Geislingen. Dort soll jetzt die traditionsreiche Kochtopffertigung eingestellt und nach Südeuropa verlagert werden. In unserem Stammwerk geht es vermutlich um die Streichung von rund 250 Arbeitsplätzen, schimpft Öncü. Für uns ist es ein Schlag, zumal die WMF kein Sanierungsfall ist. Aber laut Geschäftsleitung ist die Kochgeschirrfertigung defizitär. Im beschaulichen Geislingen geht die Angst vorm Abstieg um, denn auch andere Unternehmen am Ort planen Personalabbau. Es gibt hier viele mittelständische Automobilzulieferer, bisher Rückgrat des Wirtschaftsbooms, die sich ebenfalls krisenfest machen wollen. Bisher herrschte nahezu Vollbeschäftigung, wie fast überall im Süden Deutschlands, Jetzt könnten bis zu 2000 Arbeitsplätze allein in Geislingen wegfallen. Viele meiner Kollegen arbeiten seit 30, 40 Jahren im Unternehmen. Wir alle haben zum Erfolg beigetragen und haben jetzt Angst um unsere Zukunft, sagt Önjü. Seit Juli suchen er und seine Kollegen die Öffentlichkeit, marschieren montags in gelben Warnwesten ums Werksgelände und erhoffen sich Hilfe von der Politik. Dort ist das Thema Rezession längst angekommen. Im Foyer eines Hotels am Templiner See bei Berlin sitzt der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Linnemann und isst noch schnell ein Eibrötchen. Nach und nach zieht die gesamte CDU-Prominenz an ihm und dem mannshohen plüschbraunen Bären in seinem Rücken vorbei. Der Gesundheitsminister, »Hi Jens«, ruft Linnemann, die Parteichefin, der Bundestagspräsident. Alle auf dem Weg zur Klausursitzung der Unionsbundestagsfraktion. Linnemann ist Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung seiner Partei und hat sein Ohr an der Wirtschaft. »Ich bekomme sehr unterschiedliche Signale«, sagt er. »Das Handwerk, vor allem der Baubereich, erlebt weiter Konjunktur. Aber jeder, der mit Export zu tun hat, spürt es. Maschinen- und Anlagenbauer, die Zulieferbetriebe der Automobilindustrie, für sie sieht es nicht rosig aus.« Linnemann will die Lage nicht miesreden. Er weiß, wie wichtig Psychologie für die wirtschaftliche Entwicklung ist und setzt deshalb auf positive Signale aus der Politik. Er würde sich gern mit der SPD nochmal den Koalitionsvertrag vornehmen, der unter viel besseren konjunkturellen Bedingungen verhandelt worden ist. Hinsetzen, überarbeiten und Dinge vorziehen, die die Wirtschaft unterstützen. Bestimmt nicht einfach, aber unter dem Druck der sich verschlechternden Daten vielleicht doch möglich, falls die SPD überhaupt noch weiter mit der Union regieren will. Wenn wir unseren Wohlstand verteidigen wollen, müssen wir uns jetzt den Dingen widmen, die nachhaltig wirken, sagt er. Ein bisschen Agenda 2030. Erzwungenermaßen. Der Wohlstand hat uns satt gemacht, resümiert Carsten Linnemann. Aber welchen Einfluss haben Politiker überhaupt auf die Konjunktur? Kurzfristige Investitionsprogramme treffen nur auf eine überhitzte Bauindustrie und dürften verpuffen. Und langfristige Planungen verursachen oft erst den Schaden. Das erlebt gerade Ralf Hubo. Er ist der Geschäftsführer von Steelwind in Nordenham, spezialisiert auf den Bau von Stahlfundamenten für Offshore-Windkraftanlagen. Die Nachfrage stockt, trotz Energiewende und CO2-Debatte. Gerade musste das Unternehmen 8 Monate Kurzarbeit durchstehen. Der Grund? Der Ausbau der Offshore-Windenergie wurde aus politischen Gründen gedeckelt, unter anderem, weil weiter Kohle verstromt werden soll. »Es werden in Deutschland derzeit einfach zu wenige Offshore-Windparks gebaut«, sagt Hubo. »Eine vielversprechende Entwicklung wird politisch gebremst. Das kann man in einer Industrienation wie Deutschland eigentlich nicht machen. Andere Länder überholen uns gnadenlos.« Jetzt rettet sich Steelwind mit einem Auftrag aus Taiwan und lässt seine Spezialfundamente um den halben Globus schippern. »Wir haben Glück, dass wir auf andere Märkte gesetzt haben«, sagt Hubo. »Man kann sich auf Deutschland nicht verlassen.« Die Kieler Wirtschaftsforscher sehen das ähnlich. Viele Konjunkturmaßnahmen dauern zu lange, bis sie wirken, oder sie wirken an der falschen Stelle, erklärt Stefan Kotz. Er setzt auf sogenannte automatische Stabilisatoren, Einrichtungen und Gesetze, die immer da sind und einen Absturz bremsen. Glücklicherweise haben wir die in Deutschland und müssen daher nicht in jedem Abschwung das konjunkturpolitische Instrumentarium neu erfinden, sagt Kotz und zählt auf: eine funktionierende Arbeitslosenversicherung, Arbeitszeitkonten und Kurzarbeit, um Entlassungen zu vermeiden, ein progressives Steuersystem. Außerdem seien die Unternehmen gerade relativ finanzstark und angesichts der alternden Gesellschaft und des Fachkräftemangels die Neigung zu Entlassungen in Deutschland nicht besonders groß. Die Firmen wüssten, dass sie im folgenden Aufschwung dann keine neuen Mitarbeiter mehr finden würden. Und schließlich sind auch die Arbeitszeitkonten vieler Arbeitnehmer randvoll mit Überstunden, die nun erstmal abgebummelt werden können. Gerade der Arbeitsmarkt wird im bevorstehenden Abschwung wohl eher langsam reagieren. In ihrer Prognose, die am Mittwoch dieser Woche veröffentlicht wurde, geben die Kieler Experten einen moderaten Ausblick auf Deutschlands wirtschaftliche Zukunft. Auch im dritten Quartal gehe die Wirtschaftsleistung zurück, aber nur um 0,3%. Deutschland im wirtschaftlichen Abwärtssog steht über der Prognose. Das ist aber kein Absturz, beeilt sich Stefan Kotz hinzuzufügen. Ihm ist wichtig, keine Ängste zu schüren und so selber zum Krisenverstärker zu werden. Wichtig sei der differenzierte Blick. Die Industrie geht in die Rezession, aber sie macht nur etwa 30% der Wirtschaftskraft aus. 70% der Wirtschaft sind Dienstleistungen. Und die bleiben auch in rezessiven Phasen recht stabil. Was bleibt, sind die internationalen Risiken, etwa Trumps Getwittere oder die Entwicklung in Asien, von der auch hierzulande vieles abhängt. Man muss sich nicht vor China sorgen, sondern um China, sagt Klaus-Jürgen Gern. Solche Einschätzungen lassen sich in den Prognosen aber gar nicht abbilden, denn am Ende steht eine schlichte Zahl mit einem Vorzeichen. Plus ist gut, Minus ist schlecht. Und auf wie viel Minus müssen wir uns einstellen? Es wird nicht dramatisch, sagt Kurz. Und wir glauben an eine Erholungsphase ab Ende 2020. Automobilindustrie. Schaeffler, Luckenwalde. Im Werk des Betriebsratsvorsitzenden Frank Hildebrand werden Teile für Verbrennungsmotoren hergestellt. Womit wir auch schon beim Problem wären, sagt er. Verbrennung, das werden in Zukunft immer weniger Menschen haben wollen. Die Autoindustrie steckt mitten in einem Technologiewandel. Zusätzlich brechen die Produktionszahlen ein. Wir hängen voll an deren Nadel, mit allen Auf- und Abs. Der Jackpot wäre für uns ein Produkt der Elektromobilität, aber davon träume ich noch nicht mal. Bauwirtschaft. NGB-Bau Bergisch Gladbach. Trockenbauer Jan Nöhre arbeitet in einer überhitzten Branche. Jeder will bauen, doch es gibt kaum Facharbeiter. Natürlich will ich neue Leute einstellen und mehr Aufträge annehmen, aber ich finde einfach niemanden. Staatliche Konjunkturprogramme helfen ihm da wenig. Ein Politiker, der mit Personenschützern zum Richtfest kommt, kennt die Branche nicht. Er fordert staatliche Zuschüsse für Azubis. Konsumgüter. WMF Group Geislingen. Ihre Kochtopffertigung soll aus dem Stammwerk nach Südeuropa verlagert werden. Vermutlich geht es um die Streichung von 250 Arbeitsplätzen, sagt Betriebsrat Hüseyin Öncü. Die Menschen dahinter sind offenbar egal. Es hängen so viele Schicksale daran, Menschen, die Kinder haben, die ihr Haus abbezahlen müssen und nun arbeitslos werden sollen. Unter dem Motto »Mondays for Jobs« demonstrieren wir jetzt, zuletzt mit 350 Leuten. Wir hoffen, die Geschäftsleitung zum Umdenken bewegen zu können. Windenergie. Steelwind Nordenham. Dass in den nächsten Jahren der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland nicht vorankommt, frustriert Geschäftsführer Ralf Hubo. Hierzulande werden zu wenige Windparks gebaut. Andere Länder überholen uns. Wegen einer Auftragsflaute lief die Produktion 8 Monate lang in Kurzarbeit. Für Mitarbeiter Kai Lebenhagen bedeutete das Unsicherheit. Kurzarbeit ist Mist. Man weiß nie, wie lange das geht. Da kommen Existenzängste hoch. Ich bin jetzt 58, muss noch 9 Jahre Geld verdienen. Minus 0,1%. Die deutsche Wirtschaftsleistung ging schon von April bis Juni leicht zurück. Minus 0,3% prognostiziert das Institut für Weltwirtschaft für Juli bis September. Rezession. minus 19%. Die US-Importe aus China sanken im ersten Halbjahr. Minus 2,7%. In der deutschen Industrie gingen im Juli weniger Aufträge ein. 14,3% stiegen in Deutschland die Baupreise für Wohngebäude seit 2015. 3,15 Millionen Euro bekommt Siemens dafür, sich 2 Jahre lang 1 Milliarde Euro zu leihen. Minus 0,88% ist der Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank. 5,1% betrug die Arbeitslosenquote in Deutschland im August. Ein leichter Anstieg. Welt in Aufruhr. Wir leben in unruhigen Zeiten. Selten gab es so viele Krisenherde und Konflikte, die das Potenzial haben, eine schwere Rezession auszulösen. Populismus. Donald Trump in den USA, Boris Johnson in Großbritannien, Recep Erdogan in der Türkei oder Wladimir Putin in Russland. Sie alle ordnen die wirtschaftliche Vernunft ihrem Machterhalt unter. Besonders Trump, der twittert, ein Handelskrieg sei leicht zu gewinnen, gefährdet die Konjunktur. Autorevolution. Deutschland ist eine Autonation. Rund 1 Million Jobs hängen direkt vom Fahrzeugbau ab. Digitalisierung und Energiewende verändern die technischen Grundlagen. Batterieautos, autonomes Fahren und Carsharing machen alte Konzerne anfällig. Neue Konkurrenten bedrohen ihre Geschäfte. Klimawandel. In Brasilien brennt der Regenwald, Wirbelstürme verwüsten die Karibik und andere tropische Regionen. Weltweit steigt der Meeresspiegel. Weil jahrelang zu wenig für den Klimaschutz getan wurde, kommen nun ausgerechnet in schwierigen Zeiten hohe Kosten auf Unternehmen zu, um die Produktion umzustellen. Brexit. Mit dem voraussichtlichen Austritt Großbritanniens schrumpft die Europäische Union. Neue Zollgrenzen könnten dann für schwere Verwerfungen sorgen. Schon heute sind Unternehmen verunsichert, verzögern Investitionen oder schließen Standorte. Besonders schädlich ist die Hängepartie um den Austritt. Kaschmir. Die Bergregion ist umstritten. Zuletzt flammten die Kämpfe der beiden Atommächte Indien und Pakistan wieder auf, die bereits mehrfach Krieg um Kaschmir führten. Selbst vor nuklearen Drohungen schrecken beide Seiten nicht zurück. Eine Horrorvorstellung. Nicht nur ökonomisch. Persischer Golf. Rund um das Binnenmeer lagert der Großteil der weltweiten Ölreserven. 30% der Weltölproduktion passiert täglich auf Tankern die Straße von Hormus. Einige Schiffe wurden bereits beschossen. Ein direkter Konflikt, etwa zwischen Iran und Saudi-Arabien, könnte die weltweite Energieversorgung gefährden. Korea und Japan. Nordkorea gilt als letzte kommunistische Diktatur und droht regelmäßig seinen Nachbarn Japan und Südkorea mit Krieg. Doch auch die beiden Wirtschaftsmächte streiten immer heftiger um koreanische Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg. Flugverbindungen wurden eingestellt und Zölle erhoben. Hongkong. Wie China mit der Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderwirtschaftszone umgeht, bestimmt die Entwicklung der Volksrepublik. Gelingt der Regierung eine friedliche Lösung oder drohen bürgerkriegsähnliche Zustände in einer der wirtschaftlich stärksten Regionen des Landes? Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsche Zentralbücherei für Blinde DZB, Staatsbetrieb des Freistaates Sachsen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzb.de www.dzb.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement, zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB 2019. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.